Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Als ich gestern im Clubstelle war, im Café Clubstelle, ich liebe es ja dort, es war alles perfekt irgendwie. Mein Laptop war vor mir, mein Stück Torte war zu meiner linken Seite und mal auf meiner rechten Seite war mein wunderschöner Tee. Und ich liebe an dem Kaffee, die legen richtig viel Wert auf Details. Ja? Zum Beispiel auf meinem Stück Torte war so ein bisschen essbare Blumen so und dachte ich, oh wie schön, so ein bisschen Eierlikör. Das versüßt auf jeden Fall den Tag. Aber was mir am meisten Freude bereitet, ist dieser Ort an sich. Ich bin erst seit 2,5 Jahren hierher gezogen und bin mit Steffi schon, also die Kalverin ist über 15 Jahre zusammen. Aber die hat mir nie erzählt, was für ein besonderer Ort ist. Das ist sogar ein sehr geistlicher Ort. Und vor circa 1000 Jahren war das Kloster Hirso eins der 5 Orte Deutschlands, wo der christliche Glaube gefährdet war, dass er wieder absterben sollte hier in diesem Bereich, in dieser Nation. Und dieses Kloster war eins der Leuchttürme, die sogar Leute bis zur Ostsee gesandt hat, um die Botschaft zu verkünden. Und jetzt könnte man denken, krass, 5 Orte, das ist doch total wenig, oder? Im Vergleich zu heute, 5 Orte. Wie ist es denn geschehen, dass trotzdem die Botschaft Jesu überlebt hat? Wisst ihr, Lieben, wenn die Dunkelheit sich breit macht, dann kriegt man vielleicht ein bisschen Panik und Angst. Was wird aus unserem Leben, aus unserem Glauben an dem lebendigen Gott? Und ich möchte euch dieses Beispiel mal geben. Ich hoffe, ist das eine Kerze? Aber sag mal so, wenn wir jetzt hier eine Kerze hätten, würdet ihr sie bemerken? Warum? Weil es hell ist. Das Tageslicht scheint rein, die anderen Lichter, die dich ablenken. Und so eine einzelne Kerze würde gar nicht ihre Strahlkraft so richtig ausdrücken. Und manchmal denken wir, cool, wir leben in einer Zeit, wo es sehr hell ist, viele Kirchen, die feiern Jesus und jetzt kommen wir in eine Phase, wo sie bedroht wird. Man spürt so eine gewisse Dunkelheit, aber wenn dieser Raum komplett dunkel wäre, wie würde diese Kerze dann wirken? Dieses kleine Licht, die einen ganzen Raum bestrahlen kann, umso dunkler es wird. Und das will ich euch nahebringen. Unser Herr Jesus ist dieses Licht, was nie erlöschen wird. Amen dazu. Ihr Lieben, die Waffenrüstung Gottes. Ich hatte euch versprochen, dass heute der zweite Teil kommt, trotz Erntedankfest. Hatte Martina gefragt, Martina, was meinst du? Soll ich darüber reden oder doch lieber Teil 2? Die sagt, Domenico, entscheide du, aber es freuen sich manche auf Teil 2. Ich so, okay, dann machen wir das einfach. Und im ersten Teil möchte ich euch einen kleinen Rückblick geben. Nämlich, da ging es explizit um 3 Rüstungsteile. Diese Rüstungsteile waren eher für die Defensive. Ja, das war einmal der Gürtel der Wahrheit. Und ihr müsst wissen, beim Gürtel der Wahrheit hat sich Paulus immer ein Beispiel vom römischen Soldaten angeschaut. Der war sehr schlau, der Paulus. Er wusste, in dem Reich, wo Rom regierte, waren lauter Legionen von Soldaten. Die Menschen, die da gelebt haben, die sahen die Soldaten tagtäglich. Und er hat gesagt, dann gebe ich denen mal ein Bild, ein geistliches Bild dazu. Immer wenn sie einen römischen Soldaten sehen, guck, ich werde erinnert an die Gerechtigkeit Gottes, an das Heil, was mich sichert und diesen Gürtel der Wahrheit. Was war da so besonders? Beim Gürtel war es so, dass der Römer, der hatte ja so ein lockeres Gewand und der ist ja damit rumstolziert. Als er aber in den Kampf zog, von Mann zu Mann, war dieser Gürtel so wichtig, damit er diesen ganzen Gewand, diese losen Enden straff ziehen konnte. Sonst wurde er behindert von diesem losen Enden. Und so ist es auch mit der Wahrheit, sagt Paulus. Die Wahrheit strafft dein Leben. Er fokussiert dich. Du kannst vielleicht eine Phase in deinem Leben haben, ja, das ist eine gute Grauzone, kann man machen. Oder vielleicht das eine oder andere ein bisschen flachen lassen. Aber wenn es um Wahrheit geht, wenn du einen inneren Kampf spürst, dann ist es wichtig, dass du mit dem Gürtel der Wahrheit, und die obliegt nur in Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann musst du für dich in deinem Herzen den Fokus gewinnen. Und gekleidet mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der letztlich auch dein Herz schützt. Davon geht Leben aus, sagt die Bibel. Dein Herz ist so wichtig. Es geht nicht nur um Walt Disney, Liebe. Es geht darum, dass aus deinem Herz das Leben hervorgeht, heraussprudelt. Und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, der war so wichtig, der schützte dich vor deiner eigenen Selbstgerechtigkeit, vor der Verbitterung. Selbstgerechtigkeit ist das Futter für Verbitterung. Du stellst Gott in Frage. Warum passiert mir das alles, Herr? Und schließlich unser Helm des Heils, der unsere Gedanken schützt, unser Kopf, unsere Orientierung, wo wir keine Verwirrung, keine Ängste spüren, wenn wir uns gerettet wissen. Aber das waren alles Bauteile, die letztlich nur zur Defensive, zum Schutz dienten. Und heute nehmen wir mal den Übergang zum Teil, wo es angreifen wird. Wie wir Christen greifen an, wie kann das sein? Wir haben doch nur Liebe in uns. Aber Angriff, heißt es ja so schön, ist die beste Verteidigung, oder? Und Jesus hat uns diese Instrumente gegeben. Und diese Werkzeuge wirken nur mit Gottes Hilfe und Kraft, nicht aus eigener Kraft. Da unterscheiden sich Christen und Christen, wenn die eigene Kraft zum Vorschein kommt. Da fängt das Evangelium an, verfälscht zu werden. Also nicht aus unserer Kraft, sondern von Gottes Kraft. Und bevor wir ins Eingemachte überleiten, würde ich gerne mit euch diesen Bibelvers nochmal durchlesen. Der steht im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Das sagt der Herr. Wisst ihr, Lieben, dieser Text, als ich das erste Mal oder die erste Mal diesen Text gelesen habe, dachte ich, wow, krass, wie abgespaced ist das überhaupt? Ja, wie ist das überhaupt kombinierbar mit dem, was ich oder was mich gerade in Jesus berührt? Aber es ist wichtig, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, es ist wichtig, seinen Feind auch zu kennen. Es ist eine wichtige Strategie, wenn du in einem Kampf oder in einem Wettkampf bist, auch in vielen Sportarten, wird es umso wichtiger, durch die Möglichkeiten, die es gibt, sich mit seinem Gegner, mit seinem Feind zu beschäftigen. Es schadet nicht, einfach seine Methoden, seine Strategie zu kennen. Und der Teufel schießt mit diesen Feuerpfeilen. Das sind diese Kunstgriffe, auf Griechisch Methodaias übersetzt, sind diese Kunstgriffe, die er auf uns richtet. Das sind diese Pfeile, es ist seine List, seine Schlauheit, seine Verführung, seine Tücke und Gerissenheit. Das sind alles Wörter, die wir vielleicht nutzen in dem einen oder anderen Hauskreis. Aber was bedeutet das im Kern? Seine List ist es immer, die Halbwahrheit dir zu verkünden. Er kommt nie mit einer kompletten Lüge. Er beherrscht diese Kunst. Er kann sogar 99% der Wahrheit nutzen und diese 0, oder diese eine Prozent vergiften. Es gibt keine 99% Wahrheit. Entweder sie ist auf 100% basiert oder gar nicht. Ja? Dann ist es so, dass er deine Schwachstellen kennt. Er ist schlau. Er ist ein geduldiger Gegner. Der braucht sich nicht zu zeigen. Der liebt es sogar, unsichtbar zu sein. Er liebt sogar den Gedanken, den Menschen zu verklickern, dass es ihn überhaupt gar nicht gibt. Und letztlich greift er an und möchte immer wieder deine Gier erwecken. So kriegt er uns Menschen. Und egal, mit was er deine Gier erwecken will, manchmal können es positive Sachen sein, Verantwortlichkeiten, verständliche Sachen, die jeder Einzelne in deinem Umkreis sagen würde, das ist eine gute Idee, tu das. Aber letztlich will er dich schaden. Und er sucht am Ende immer seinen Vorteil. Das ist unser Gegner mit seinen Pfeilen. Und wir haben diese Ausrüstung, unser Schild, und damit möchte ich heute beginnen. Und beim Römer war es so, damit ihr mal ein Bild dafür bekommt, es war nicht nur eine Schutzwaffe. Ja, klar, es schützte ihn vor Angriffen aus der Ferne, von den Pfeilen, von den Schwerthieben und Stößen, aber vor allem war es auch selber eine Stoßwaffe. Ja, der Römer hat es so benutzt, dass er damit auch gekämpft hat. Ja, und das war ein taktischer Vorteil für den Nahkampf. Ja, er hat sich mit dem Schild auch Platz geschaffen für das Schwert. Also hat der Römer in sich auch immer gekämpft. Und das Besondere bei den Römer war, dass sie diese Kampfformation hatten. Ja, die Schildkröte, Tartaruga, sagen die Italiener. Ja, diese Schildkröte war gefürchtet. Der Gegner sah diese gewaltige Ladung und die wussten, die haben keine Chance gegen die, die kommen immer näher. Es waren wie ein Panzer. Ja? So, und unser Schild des Glaubens, sagt Paulus, durch die Verse, wie im Hebräer 11,1, ich habe darüber mal eine Predigt über die Gewissheit gehalten, und da steht geschrieben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist unser Glaube, unser Schild. In Johannes 20, Vers 29 steht geschrieben, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ihr merkt, es geht in diesen Bereich. Alles, was du nicht siehst und trotzdem ein Urvertrauen Gott gegenüber hast, ist wahrer, wertvoller Glaube, der dich weiterbringt. Ja? In Matthäus 17, 20 steht geschrieben, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Ist doch schön, oder? Der kleinste Samen kann zu einer riesengroßen Pflanze werden. Das ist unser Senfkorn. Wir können vieles mit unserem Glauben, mit unserem Schild erledigen. Aber was ist mit unserem Schwert? Die Römer nannten dieses Schwert Gladius. Und natürlich, wenn man so ein Schwert in seiner Hand hält, dann denkt man, ja, der ist nur für den Angriff zuständig, aber auch zur Verteidigung. Und das Besondere an diesem Schwert war, dass er Hand in Hand mit dem Schild gekämpft hat. Ein Römer war nie ohne Schild in einem Kampf gezogen. Er hatte immer beides. Okay? Das war so ein Hand-in-Hand-Zusammenspiel. Ja? Und das Besondere an diesem Schwert ist, dass er doppelschneidig war. Die konnten von links und rechts die Hiebe geben. Ja? So hat der Römer dieses Schwert also gehabt, und das Besondere war, dass Römer immer eine Symbolik dahinter auch verborgen haben, die sie dann beim Gegner aufgezeigt haben. Und das Symbol des Schwertes war Disziplin und Stärke. Der Gladius war nicht nur eine Waffe, sondern eine symbolisierte auch die Disziplin, Effizienz und Schlagkraft der römischen Armee. Ein gut ausgebildeter Legionär konnte mit dieser Waffe im Nahkampf sehr effektiv sein. Im Hebräer steht geschrieben, ihr Lieben, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Im 2. Timotheus steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und im Psalmen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes ist Orientierung. Das Wort Gottes schneidet durch, schneidet in dein Leben rein und trennt alles, was nicht zu Gott gehört. Wenn du denkst, dass nur dein Glaube an Gott, dein ungelesenen Glaube, den du so in dieser Verbindung, diese lebendige Art, die man hat, ohne die Bibel weiter funktionieren kann, dann täuscht ihr euch, ihr Lieben. Das Wort Gottes ist ein ständiger Begleiter, Schwert und Schild. So hat der Römer gekämpft und so hat sich das Paulus auch gewünscht, dass wir uns das auch einprägen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Punkt, ihr Lieben. Das letzte Mal, als ich über die ersten drei Werkzeuge geredet habe, habe ich als Beispiel die erste Versuchung in der Bibel euch geschildert. Wir haben uns diesen Text genau angeschaut. Das war so, der Mensch hat gezeigt, wie man es nicht macht. Leider befinden wir uns heute hier durch diese Geschichte. Das war der Anfang, aber ihr könnt euch alle sicher sein, wäre ich damals Adam gewesen, wären wir schon lange wieder hier in diesem Zustand. Und manche könnten denken vielleicht, ja, die Eva, ne? Die hat sich ja so einlümmeln lassen. Geht ja gar nicht, oder? Aber wisst ihr, warum die Schlange Eva ausgesucht hat? Wer weiß das von euch? Ja, Adam hat ja sowieso schon in der Tasche. Wir sehen keine Reaktion von Adam, der hat es einfach nachgemacht. Ja, also deswegen brauchen wir gar nicht diesen Gedanken festhalten. Die Schlange hat den Menschen versucht und der Mensch ist gescheitert, obwohl er in Gottes Beziehung gelebt hat. Und es steht im 1. Korinther 15, 45 interessanterweise, hört gut zu, in der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Jesus wird auch als letzter Adam, der zweite Adam genannt und zeigt uns in dem Sinne, kannst du eine weitermachen, Elora, bitte? Und zeigt uns, wie man es richtig macht. Und dazu habe ich diese zweite Geschichte rausgesucht. Und das ist übrigens in der Bibel eins der beiden Geschichten, wo Satan gezielt mit den Menschen auch kommuniziert. Das sind diese zwei Geschichten in diesem großen Buch mit diesen vielen Seiten, wo der Teufel mit dem Menschen redet. Einmal mit Eva und einmal mit Jesus in der Wüste. Lass uns das doch mal durchlesen. Im Kapitel 4 im Lukas-Evangelium steht geschrieben, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Bis hierhin erstmal. Lass uns mal diese Passage genau angucken. Luzifer sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Es ist erstaunlich, dass Satan eigentlich gar nicht so kreativ in seiner Handlung ist. Im Vergleich zur Paradiesgeschichte mit Adam und Eva greift er auch den Körper an und sagt quasi, zu Eva hat er gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen, nichts dürft ihr. Und erwischt Jesus in seinem Hunger, er hat ja 40 Tage gefastet, er hat nichts gegessen und erwischt ihn oder versucht ihn in seinen körperlichen Schwächen anzugreifen und sagt ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, er stellt seine Identität in Frage. Er gibt ihm dieses Gefühl des Mangels, der Benachteiligung, der Leere und vielleicht sogar der Gleichgültigkeit. Bist du Gottes Sohn? Dann tu dies. Befiehl es, dass es Brot wird. Weil wenn du es nicht schaffst, dann bezweifle ich deine Identität. Das Besondere bei dieser Situation ist, dass Satan im Vergleich zur Paradiesgeschichte nicht lügt. Er verändert seine Strategie, weil er weiß, Jesus kennt die Schrift. Er kennt sie, er ist ein Spezialist. Und er kann das Wort Gottes nicht verdrehen. Stattdessen tut er das und hinterfragt diese Identität. Wenn du Gottes Sohn bist. Aber Jesus lässt sich auf dieses Spiel nicht ein. Er antwortet durch das Schwert, das Wort Gottes. Er erklärt sich nicht, er wird nicht unsicher, er zweifelt nicht und fühlt sich in diesem Moment nicht ungerecht behandelt und schon gar nicht im Stich gelassen. Jesus lässt das Wort sprechen, sein Schwert, das Wort Gottes. Lass uns mal weiterlesen. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das sagt Satan zu Jesus. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus sprach zu ihm: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel merkt, okay, Jesus kennt sein Schwert, er kennt das Wort und versucht seine Gier jetzt zu erwecken. Er versucht es mit dem Sohn Gottes. Und er versucht es, indem er ihn etwas aufzeigt. Es ist interessant, dass er ihn auf einem hohen Berg bringt, ne? Also es gibt eine gewisse Höhe in unserem Leben, die wir erreichen müssen, um die Pracht zu erkennen, die uns gierig macht. Satan hofft auf die Verführung der Macht, der Herrlichkeit und Reichtümer dieser Welt, Jesus zu überzeugen. Er zielt auf seine Augen und sagt: Schau dir das an, was ich dir geben kann. Er führte ihn auf einen hohen Berg und wollte seine Augen verlocken. Dieses Aubleppo, was ich mal gepredigt habe. Der reine Glaube, den man nicht sieht. Und der Gegner dreht das komplett um. Er sagt: Ich plädiere darauf, dass ihr eure Augen nutzt, weil damit kann ich wirklich meinen Unfug stiften. Wenn ich euch das aufzeige, was ich euch geben kann, dann werdet ihr schwach. Aber unter einer Bedingung. Interessanterweise möchte Satan von Jesus, dass er ihn anbetet. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Der Teufel kommt wunderbar damit klar, dass wir nicht an ihn glauben, dass wir seine Existenz in Frage stellen. Aber wenn wir seine Existenz annehmen und sagen, ja, dich gibt es, und wir sogar uns verführen lassen, dass er uns alles geben kann, die ganzen Reiche dieser Welt, dann verlangt er doch die Anbetung. Dann will er sie haben. Ihr Lieben, hier sehen wir diesen Moment, in dem der Satan unfassbar monströs neidisch ist. Neidisch auf Gott. Das ist dieser Neid, der ihn zu Fall gebracht hat. Er möchte angebeten werden und verlangt das von Jesus. Aber Jesus wehrt sich und stößt ihn mit dem Schild des Glaubens. Er sagt nicht, er diskutiert nicht, hey, Moment mal, nee, das geht gar nicht. Er sagt: Weiche, weiche von mir. Er stößt ihn weg. Er zeigt deutliche Grenzen, er zeigt ihn bis hierhin und schon gar nicht weiter. Mit dem Schild des Glaubens stellt die Rolle des Sohnes Gottes überhaupt nicht in Frage. Er ist sich seiner Identität bewusst und lässt sich nicht den Kopf verdrehen und antwortet gleichzeitig wieder mit dem Wort Gottes: Du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Merkt ihr das? Schild und Schwert. Nicht nur eine Sache. Glaube und das Wort. Eine perfekte Harmonie. Das ist unser geistlicher Kampf, der aktive Kampf. Was ist jetzt nun mit den Stiefeln? Die Römer nannten den Stiefel Caliga. Das Besondere an diesem Stiefel war, dass er eine dicke Sohle hatte und unter dieser Sohle waren Nägeln. Das waren so wie Metallstollen, die ersten Fußballschuhe. Ja? So, und da die Römer viele Kilometer marschiert sind, war es wichtig, eine gute Schuhsohle oder ein gutes Schuhwerk zu haben. Sie marschierten und marschierten und konnten sogar komplizierte Bereiche erreichen. Sie konnten damit klettern, sie konnten Hügel überqueren. Also es war wirklich ein richtig guter Schuh zu seiner Zeit. Und trotzdem hatte dieser Schuh auch dieses Symbol der Disziplin, aber vor allem der Tapferkeit und der Entschlossenheit. Jeder, der so einen Stiefel besaß, drückte damit aus, ich bin ein tapferer Krieger, ich bin entschlossen, ich habe Stärke und ich habe Ausdauer. Das war wichtig. Wenn du Land einnehmen wolltest, brauchtest du diese Merkmale. Und das Interessante, als der Satan diese drei Versuchungen ihm dann gab, war das so, dass er dann Jesus für eine Zeit verließ. Er verließ ihn. Was geschah danach? Danach machte sich Jesus auf den Weg nach Galiläa und begann seine Mission. Und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa. Da begann alles. Seine Message, er heilte die Menschen. Blinde wurden sehend, Gelähmte konnten gehen. Er befreite Besessene von den Mächten der Dämonen. Er versöhnte uns wieder mit dem Vater. Er siegte über den Tod. Das war schon sehr erstaunlich. Lieben, die ganze Waffenrüstung. Ich hatte ja am Anfang gesagt, unser Gürtel der Wahrheit ist so wichtig. Und die Wahrheit kriegen wir nur im Wort Gottes heraus. Es ist ein Zusammenspiel. Keines dieser Bestandteile ist weniger wichtig oder wichtiger. Die Frage ist, wie wir uns einsetzen für diesen geistlichen Kampf. Lass uns mit dem Gürtel der Wahrheit die losen Enden straff ziehen. In dieser heutigen Zeit, wo die Übertoleranz uns einnehmen möchte. Am Samstag durfte ich bei einer Veranstaltung, bei einer christlichen Veranstaltung in Stuttgart sein. Ich war jetzt nicht so lange da wie meine Frau und unsere Freunde. Und nebenan war eine Gegendemonstration. Also man spürt schon diese Verfolgung oder diesen Gegenwind. Und ich sage jetzt nicht, dass wir auf Angriffsmodus gehen sollen, dass wir uns da streiten sollen. Es geht darum, das vorzuleben und in jedem kleinen Gespräch, den du in deinem Alltag hast, die Wahrheit zu verkünden. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Und entferne dich von dieser Selbstgerechtigkeit. Bekleide dich mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der göttlichen Gerechtigkeit. Nimm die göttliche Autorität an und göttliche Souveränität, die die Liebe ausmacht. Gott ist souverän. Er hält alles in seiner Hand, egal wie unfair das Leben für dich gerade scheint. Egal, wie viel Verbitterung sich in deinem Herzen vielleicht breit macht und diese dunkle Frage in sich groß macht, warum wieder ich? Warum passiert mir das? Wenn du dich das fragst, bist du auf diesem Wege der Verbitterung. Löse dich davon und sagst, Herr, du hältst es in deiner Hand, auch wenn es nicht einfach ist. Du bist souverän, von Anfang bis zum Ende und darüber hinaus. Du hast die Autorität und fühl dich gerettet mit dem Helm des Heil. Ich bin das Leben. Jesus sagt nicht, ich kenne das Leben, ich bin das Leben. Die großartigste Nachricht, die wir erleben durften. Zieh diesen Helm an. Schütze damit deinen Verstand. Schütze den Verstand von den feurigen Pfeilen, der dir immer wieder sagen will, bist du gerettet? Bist du Gottes Kind? Wenn ja, dann beweise es mir. Zeige mir in deinem Leben, wie du Steine zu Brot verwandeln lässt. Entferne dich von diesem Gedanken. Lass dich nicht darauf ein, mit ihm einen Kampf zu führen. Brauchst du gar nicht. Jesus hat diesen Kampf schon gewonnen. Antworte mit dem Wort Gottes. Und mit dem Schild und dem Schwert geh voran. Hand in Hand. Wenn er deine Identität in Frage stellt und dir dieses Gefühl des Mangels geben möchte, der Benachteiligung, der Leere, dann antworte mit dem Wort Gottes. Wenn er dich verführen will und versucht, deine Gier zu erwecken und dir die Mächte dieser Welt zeigt, deine Karriere, deine Anerkennung, deine Fähigkeiten, das Geld, die Zeit auf der Arbeit, die du unbedingt nutzen musst, weil es ja so wichtig ist und dafür aber du die Zeit mit deiner Familie versäumst, entferne dich davon und mach's radikal, ihr Lieben. Erkläre dich nicht. Jesus sagte zu Satan, weiche von mir. Nimm diese Stoßgebete an und sag, im Namen Jesus, weiche von mir, wenn diese Gedanken langsam in dir einfließen. Weiche von mir, denn der Satan wird dir nichts schenken, wenn er nicht was dafür verlangt. Im Gegenzug will er deine Anbetung und deine absolute Unterwerfung. Dieser Zustand ist komplett entfernt von Jesus. Es gibt kein Wenn und Aber oder ein halbes Spielchen. Ja, zeig diesen Schild. Und wenn er dich manipulieren will und Gottes Schutz hinterfragt, spring doch aus diesem hohen Tempel, aus dieser hohen Tempelstelle. Die Engel werden dich auffangen. Wenn du Gottes Sohn bist, ist es interessant, dass er wieder seine Identität in Frage stellt. Sagt, wenn du Gottes Sohn bist, spring. Denn es steht geschrieben, er zitiert sogar die Bibel. So weit geht unser Gegner, dass er die Bibel zitiert und dich in Versuchung bringt. Und dann kommen vielleicht in unserem Inneren diese Gedanken, Gott, wenn du mich wirklich liebst, warum geht es mir gerade so? Warum schenkst du mir nicht dieses eine, was ich für Jahre an Zeit und Gebet geopfert habe? Warum gibst du mir das nicht? Wenn du mich liebst, Herr, schenk mir das. Gott, wenn ich wirklich dein Kind bin, dann sieh zu, dass du mein Leben wieder in Ordnung bringst und du mir nahe bist, dass ich es fühle mit meinen Empfindungen. Wir dürfen für alles beten, aber versucht den Herrn nicht. Macht keine Wenn- und Aber-Geschichte draus. Ich glaube nur an dich, wenn du mir das gibst, was ich mir wünsche. Ich bin so dankbar, ihr Lieben, dass Gott nicht jedes Gebet in meinem Leben erhört hat. Wenn ihr wüsstet, was ich manchmal für Gebete nach oben schieße. Es ist wirklich, ja, schön, dass ihr lacht. Versuch den Herrn nicht. Antworte mit dem zweischneidigen Schwert. Ihr Lieben, die Bibel hat die Wahrheit und ganz oft denken wir aber nur eine Seite der Wahrheit zu erkennen. Das römische Schwert ist zweischneidig. Wir müssen Abstand gewinnen und vor allem die Wahrheit Gott überlassen, sagen, in deiner Allmacht, in deiner großen Sicht wirst du mir Stück für Stück das auch erklären, was ich heute noch nicht verstehe. Und da meine ich, dass wir auch Demut lernen können. Und nicht einfach in einer Theologie uns festlegen und Streitgespräche anfangen, die überhaupt keine Heilsentscheidung haben. Kirchen streiten sich nicht wegen den wichtigen Fragen, wegen den Kleinigkeiten. Weil der ein oder andere meint, zu denken, die Wahrheit zu wissen. So ist es und nicht anders. Ein zweischneidiges Schwert ist unser Schwert, unser Wort Gottes. Und wenn der Teufel dich nach dieser Versuchungszeit verlässt, manchmal ist es so, wenn man eine schwere Phase durchgegangen ist und denkt, oh, jetzt will ich erstmal ausruhen, war hart, oder? Jetzt bleibe ich mal ein bisschen für mich. Machen wir eine Pause auch. Du darfst gerne eine Pause machen. Vom Gemeindedienst und deiner Arbeit, wenn du magst, vielleicht auch ein bisschen deine Ruhe suchen. Aber bitte verwechsel das nicht mit einem Fluchtgedanken. Flüchte nicht weg. Jesus ist nach dieser Wüstengeschichte nach Galiläa gezogen und hat gesagt, jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich bin voll des Geistes und ich werde jetzt meine Mission beginnen. Jeder von euch, jeder von uns hat eine Berufung, ihr Lieben. Jeder. Und deine Berufung liegt da, meistens, wo deine Leidenschaft sich befindet. Wo deine ganze Zeit in Anspruch genommen wird. Oder ein Großteil deiner Zeit. Nimm das doch, was deine Leidenschaft ist und verbinde sie mit Jesus. Das ist deine Berufung. Okay? Und mach dich auf den Weg mit diesem Stiefel der Verkündigung. Die Römer hatten dieses Symbol der Ausdauer, der Tapferkeit und Entschlossenheit. Hab Ausdauer. Sei tapfer. Sei entschlossen in dem, was du tust. Sei ein Jünger, sei ein Mentor, sei ein Bruder oder eine Schwester, die die Schönheit Jesu, die Hoffnung und die Rettung in unsere Welt erreichen lässt. Sorry. Ihr Lieben, unser Gürtel der Wahrheit, unser Brustpanzer, unser Helm, unser Schild, das Schwert und unsere Stiefeln, das ist unser geistlicher Kampf. Nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen den Menschen. Auch wenn du oft einen Kollegen oder ein Familienmitglied vor deiner Nase hast oder ein guter Freund. Versuch darüber hinaus zu schauen, was ist das Ziel des Gegners? Was ist die Chance in dieser Geschichte, in diesem Konflikt? Welchen Reichtum möchte Gott mir geben dadurch? Lass uns beten. Großer König, wir kommen in Demut zu dir und wollen diese Gedanken von uns entfernen, in deinem Namen, Jesus, dass wir weder wertlos sind, noch irgendetwas in uns Ängste auslösen kann, sondern verstehen das Wort Demut, dass es vielleicht nicht um uns im Zentrum geht. Herr, du bist unser Gott und wir dürfen dich umkreisen. Du bist unser Licht, der uns erstrahlt. Du bist unsere Wahrheit, unser Gürtel. Du bist unsere Gerechtigkeit, du bist unser Heil und unser Glaube schützt uns, weil du das Wort sogar bist. Und das Wort war Gott selbst, heißt es in der Schrift. Und du gibst uns die Kraft, wenn wir uns auf dem Weg machen, nach jeder Versuchungszeit, nach jeder Anfechtung, gibst du uns die Kraft, unsere Berufung zu erkennen, unsere Identität in dir anzunehmen und wir eine Hoffnung sein dürfen. Eine Hoffnung in dieser dunklen Welt, diese kleine Kerze, die einen dunklen Raum komplett bestrahlen kann. Dafür bitte ich dich, dass jeder Einzelne von uns in seinem Alltag, wenn der Montag wieder vor der Tür ist, dass du ihn, egal wo er sich befindet, mit wem er ein Gespräch führt, dass er Jüngerschaft betreibt, dass er Menschen zu deiner Nachfolge motiviert. Herr, schenk uns deinen Geist. Lass uns nicht in Furcht versinken vor dem Gegner, sondern lass uns auf dich schauen, der, der alles schon gewonnen hat. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit, Gott. Du bist großartig.